Soundtrack.
Wow.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und heute geht es weiter mit Star Wars. In der vergangenen Ausgabe haben wir damit begonnen, in die Soundtracks in der für mich ersten beiden Filme reinzuhören. In den Soundtracks zu den Episoden 4 und 5, also A New Hope oder Eine neue Hoffnung und The Empire Strikes Back. Oder Das Imperium schlägt zurück, 1977 und 1980 erschienen. Und diese beiden Filme, gemeinschaftlich kann man sagen, bilden im Grunde die Grundlage dessen, was Star Wars heute bedeutet. Der erste Film war der erste Film und hat Begeisterungsstürme ausgelöst und das Kino, das Blockbuster-Kino für immer verändert und galt für einige Jahre als erfolgreichster Film aller Zeiten. Und The Empire Strikes Back hat bewiesen, dass Fortsetzungen nicht immer automatisch schlechter oder schwächer sein müssen als das Original, sondern sogar es schaffen können, neue Maßstäbe zu setzen und das Original, den ersten Teil, in vielerlei Hinsicht zu überflügeln und hat außerdem auch auf narrativer Ebene einfach was ganz Besonderes geschaffen und die Geschichte wirklich ganz, ganz toll weitererzählt, das Universum entsprechend weiter ausgebaut. Charakterentwicklungen sind sehr plausibel weitergelaufen. Es gab neue Figuren, die hier eingeführt wurden, die nicht mehr wegzudenken sind aus dem Star Wars Universum und überhaupt ist einfach alles an diesem Film fantastisch. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, es ist mein absoluter Lieblingsfilm von allen. Nicht nur Star Wars, sondern Lieblingsfilm von allen, den ich bestimmt, keine Ahnung, 200 Mal gesehen habe und über alle Maßen liebe. Und natürlich war der Star Wars Hype 1980 extrem groß, denn wie gesagt, durch den ersten Film war eine Besonderheit, nicht nur, dass es eben das Science Fiction oder das Abenteuer-Kino neu erfunden hat, sondern auch die Art und Weise, wie es außerhalb des Kinos vermarktet werden konnte und wurde. Nämlich durch Merchandise, durch Spielzeug, ganz besonders die Zielgruppe waren Kinder. Natürlich alle möglichen Arten von Merch, also T-Shirts, Cappies, Cornflakes, Schachteln, alles, was man sich nur vorstellen kann, wurde vor Star Warsiert. Das heißt, überall wurde das Star Wars Logo draufgeklebt, die Leute haben es gekauft und da kann man heute natürlich ein bisschen drüber lächeln. Die Leute in den Ende der 70er Jahre, die kannten halt nicht so viel, die sind voll auf diese total durchschaubare Marketingmasche reingefallen. Da kann man aber sagen, das funktioniert heute noch exakt genauso als 2015 Episode 7, dann der erste neue Film, der neue Reihe, über den wir später natürlich auch noch reden werden. Als der erschien, da war das ganz genauso. Da gab es einen unfassbaren Hype und auch hier alles, wo irgendwo Star Wars drauf stand, wurde verkauft. Ich glaube, das Skurrilste, was ich entdeckt habe hier in meiner Realität, in meiner Lebensrealität, war Star Wars Toilettenpapier. Es ist unfassbar gewesen, aber es gab es. Und ich bin mir sicher, auch in den 70ern damals hat es das gegeben. Also, Star Wars hat funktioniert, jeder wollte es haben. Und natürlich wollte jeder auch einen weiteren Film sehen, denn der zweite Teil hört relativ offen auf mit ziemlich vielen Fragen und vor allem schicksalstechnisch recht düster. Und man hat das Gefühl, der Daumen zeigt ziemlich nach unten, wenn man zumindest für die Helden ist. Deswegen musste es weitergehen. 1983 geschah es, dass ein dritter Star Wars Film in die Kinos kam. Und der hatte eine noch größere Aufgabe zu erfüllen als Das Imperium schlägt zurück, denn dieser dritte Teil musste jetzt nicht nur nochmal besser sein als der zweite Teil, er musste sich sozusagen auf technischer Ebene wirklich merklich weiterentwickelt haben. Narrativ musste natürlich auch was passieren, die Figuren mussten entsprechend weiterentwickelt werden, das Ganze musste zu einem sinnvoll erzählten Ende geführt werden, dass diese ganze Geschichte, die eben mit dem ersten Film seinen Anlauf nahm, dass diese ganzen Handlungsbögen, die da auch im zweiten Teil jetzt durchaus aufgemacht wurden, dass das alles sinnvoll zu einem Ende geführt werden musste. Und das, liebe Leute, kann ich euch sagen, aus filmhistorischer Sicht ist eine Aufgabe, die nicht viele dritte Teile in Trilogien wirklich gut hinbekommen haben. Und auch dieser Film, dieser dritte Star Wars Film, wenn man es ganz genau nimmt, gibt's da einige kleine narrative Schwächen, aber mich persönlich stört das überhaupt nicht, denn ich bin Fan dieses Films. Lange Zeit galt die Rückkehr der Jedi-Ritter, so hieß dieser dritte Film, für mich als mein Lieblingsfilm. Vor allem als Kind fand ich den dritten Film am aller spannendsten, am allerbesten. Das liegt an zwei Dingen, über die ich gerne kurz ein bisschen reden kann. Zum einen der ganze erste Akt, die ganze erste Szene in Jabbas Palast ist einfach so unglaublich cool mit diesen ganzen Kreaturen und diesen Viechern. Und dann gibt's eine Szene mit einem, ja, mit so einem Monster, das gegen Luke Skywalker kämpfen muss in so einer Grube. Das war schon immer unfassbar umwerfend, wie toll das aussah, tricktechnisch auch, und wie gut das heute auch immer noch funktioniert. Also diesen ganzen Jabba-Part, diese ganzen Viecher, diesen ganzen Outlaw-Kram, das fand ich als Kind unfassbar cool. Und hey, machen wir uns nichts vor, die Ewoks sind einfach verdammt lustig und niedlich und cool. Ewoks sind kleine Teddybärartige Wesen, die auf dem Waldmond Endor als Einheimische leben und trotz primitivster technischer Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, lehnen sie sich gegen das großmächtige, bösartige Imperium auf. Und das ist also wirklich, man kann kein Mensch mit einem Herzen am rechten Fleck sein und sagen, diese Viecher sind blöd oder nerven mich. Die sind cool. Regie hat hier Richard Marquardt geführt. Das ist ein Regisseur, der aus England kam und vor allem so kleine Fernsehfilmchen und Abenteuerfilme inszeniert hat und eigentlich nicht die erste Wahl von George Lucas war. Eigentlich sollte Steven Spielberg diesen dritten Star Wars Film inszenieren, weswegen ihm dann eben auch sowas wie die Ewoks mit ins Drehbuch reingeschnitten wurden. Und ich wäre wirklich sehr gespannt gewesen, wie Spielberg das realisiert hätte. Ich hätte das sehr gerne gesehen, aber er hat nicht Regie führen können, denn es gab da einen Streit mit der Directors Guild, in der George Lucas nicht mehr war. Er ist aus dieser Directors Guild ausgetreten. Es ging wohl darum, dass es die Regel gab, das müsste man sich heute mal vorstellen, es gab damals die Regel, dass ein Film einen klassischen Vorspann haben muss. Und wenn ein Film so einen Vorspann nicht hat, dann muss man Strafe zahlen als Mitglied der Directors Guild. Und Star Wars, wenn wir das uns genau anschauen, hat keinen klassischen Vorspann, in dem steht, this is a movie presented by bla bla bla, directed by so und so. Sondern es kommt ja dieser Anfangscrawl und es kommt kein klassischer Vorspann. Und George Lucas musste tatsächlich Strafen zahlen für die ersten beiden Star Wars Filme, weil es eben diesen Vorspann nicht gab. Und ist dann aus Protest aus der Directors Guild ausgetreten, weshalb die dann gesagt haben, Steven Spielberg ist ja noch Mitglied der Directors Guild und wenn der da Regie führt, dann fliegt er auch raus. Und das wollte er nicht, weil es noch einen Vertrag mit Paramount gab, der an diese Directors Guild-Mitgliedschaft gekoppelt war, und mit Paramount wollte Spielberg Indiana Jones noch fertig machen. Deswegen konnte er nicht Regie führen bei Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, und Richard Marquardt hat das gemacht. Der wiederum hatte wenig Erfahrung im Umgang mit Special Effect Shots, weshalb George Lucas im Grunde einen Großteil der Regiearbeit, wenn es um Spezialeffekte ging, dann doch selbst übernommen hat. Ich mag die Rückkehr der Jedi-Ritter nach wie vor, vor allem, weil der letzte Akt in so einer Dreifachstruktur funktioniert. Das heißt, wir haben drei verschiedene Schauplätze und die Dramaturgien dieser drei verschiedenen Schauplätze, die parallel stattfinden, gleichen sich einander an. Das heißt, wenn es bei den Jungs auf dem Planeten gerade einen Wendepunkt gibt in der Schlacht und es nicht so gut aussieht, gibt es das Gleiche bei Luke Skywalker, der auf dem Todesstern gegen Darth Vader kämpft. Und auch die Weltraumschlacht wendet sich gerade. Also solche Dinge passieren parallel und das macht's enorm spannend und dynamisch. Und das fand ich schon immer ziemlich cool. Die Musik ist nach wie vor auf einem extrem hohen Niveau. Wir haben die klassischen Leitmotive, die klassischen Melodien aus den vorigen beiden Star Wars Filmen. Das heißt, wir haben das Force-Theme, wir haben natürlich das Love-Theme, das Han and Leia-Theme. Es gibt das Darth Vader bzw. das Empire's March, Imperial March-Theme. Und es gibt aber auch neue Sachen wie das Ewoks-Thema und auch der Imperator hat ein eigenes Musikstück spendiert bekommen. Und das fließt eben in gewohnter Manier alles wieder so ganz toll ineinander. Das, was John Williams einfach meisterhaft beherrscht, diese Übergänge und dieses ineinander Überfließen, so dass eben im Grunde der gesamte Film komplett durch Musik kommentiert wird. Und wenn man sich den Film nicht anguckt, sondern nur die Musiktonspur anhört, kriegt man trotzdem alles mit, was passiert, weil eben alles mit entsprechenden Melodien und Motiven unterlegt ist. Also ganz, ganz fantastisch. Wir hören jetzt rein in den Soundtrack zu Star Wars Episode 6. Die Rückkehr der Jedi-Ritter aus dem Jahr 1983, komponiert von John Williams.
Thank you. Wo kommt die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack auf Radio Frei.
Oh.
Willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute Star Wars Musik, haben gerade in den Soundtrack des 3. Star Wars Films aus dem Jahr 1983, The Return of the Jedi, der ursprünglich The Revenge of the Jedi heißen sollte. Dann wurde sich aber noch mehrfach hin und her entschieden und letztendlich wurde der Film als die Rückkehr, The Return of the Jedi, veröffentlicht. Komponiert wurde der Soundtrack natürlich von John Williams, der hier das gemacht hat, was er noch 2 weitere Male schaffen musste, denn er musste die Motive, die Leitmotive von 2 Filmen mit 9 Motiven eines 3. Films letztendlich miteinander verbinden und das hat er wirklich auch wieder ganz meisterhaft geschafft. Und danach war erstmal ein paar Jahre, wurde es stiller. Der Film war selbst völlig in Ordnung, was den kommerziellen Erfolg anging und das bedeutete, dass es 2 Ewok-Filme tatsächlich gab, die, ich weiß gar nicht, ob die im Kino liefen, auf jeden Fall mit einem wesentlich geringeren Budget und Aufwand produziert wurden und heute eher peinlich anzusehen sind. Wie hieß denn der? Karawane der Tapferen hieß der eine und Kampf um Endor. Genau, das waren die beiden Ewok-Filme. Es gab außerdem noch eine Ewok-Zeichentrickserie, die auch nicht besonders gut war. Und dann gab es natürlich sehr viele Bücher. In dieser Zeit ist auch zum Beispiel die erste Thrawn-Trilogie von Timothy Zane erschienen. Das sind 3 Bücher, die wirklich auf eine sehr gelungene Art und Weise die Geschichte nach Episode 6 weitererzählen. Und viele Jahre galten die als Vorlage für potenzielle Fortsetzungen. Das heißt, es ging immer darum, wenn George Lucas nochmal eine weitere Star Wars Trilogie macht, und da gab es immer wieder Gerüchte viele Jahre lang, dass er das tun wollte, dass wenn er das tut, dass er dann diese 3 Bücher von Timothy Zane nimmt. Und ich persönlich muss sagen, ich hätte das sehr, sehr gerne als Film gesehen. Ist natürlich nie realisiert worden, auch wenn es in späteren Filmen und Star Wars Serien immer wieder Elemente aus diesen 3 Büchern auch gab. Für alle, denen das ähnlich geht, die sehr, sehr gerne diese Reihe als Film gesehen hätten, für die gibt es einen kleinen Ersatz. Es gibt nämlich ganz, ganz fantastische Hörspieladaptionen dieser 3 Bücher von Oliver Döring. Das ist ein Synchronregisseur, der aber auch Hörspiele gemacht hat. Und der hat mit Hilfe der Originalsprecher und mit Lizenzen und mit Originalmusik und Soundeffekten 3 ganz fantastische Hörspiele gemacht, die das auf so plastische und realistische Art und Weise eben in diese Filmwelt buxieren, dass man das Gefühl hat, man macht die Augen zu und man hört das Hörspiel und man müsste nur kurz die Augen aufmachen, dann sähe man den Film dazu. Also ganz, ganz toll, das nur am Rande. Und es sollte tatsächlich lange dauern, bis wir wieder konkret was von Star Wars gehört haben. 1997 war es dann soweit und George Lucas brachte anlässlich des 20. Jahrestag der Premiere des 1. Star Wars Films seine 3 Filme noch einmal in die Kinos in der sogenannten Special Edition. Und hier war das Besondere für mich, dass ich selbst hatte die Möglichkeit, Star Wars im Kino zu sehen. Das war das Allerwichtigste für mich. Ich bin also ins Kino gerannt und konnte diese Filme endlich mal im Kino sehen. Das war so toll. Und das Zweite, was auch besonders war, war, dass die Filme nochmal überarbeitet wurden. Das heißt, Bild und Ton wurden restauriert, was wahrscheinlich das Allerbeste an dieser Special Edition ist. Und es wurden Szenen ergänzt. Es gab noch so ein paar kleine Szenen, die fertig gedreht, aber nie verwendet wurden. Die wurden mit reingeschnitten und vor allem wurden Szenen durch CGI, also durch digitale Technik erweitert. Und das war damals ganz, ganz toll und sensationell, sieht aber heute richtig beschissen beschissen aus, muss man sagen. Und sehr lange mussten wir nicht warten, bis es dann weiterging, denn bereits 1999 kam dann endlich der erste neue Star Wars Film seit 1983 in die Kinos. Und es war nicht Timothy Zahn, sondern es waren eine Vorgeschichte, nämlich Star Wars Episode 1. Die dunkle Bedrohung hieß dieser Film und präsentierte uns eine Zeit ungefähr 40 Jahre vor den Filmen, die wir schon kannten. Und wir lernen Anakin Skywalker kennen. Ein kleiner Junge, der auf dem Wüstenplaneten Tatooine aufwächst bei seiner Mutter. Er ist ein Sklavenjunge, aber er lebt bei seiner Mutter. Und die hat aber irgendwie keinen Vater zu dem Kind. Die ist einfach plötzlich irgendwann schwanger geworden und hat dieses Kind geboren. Und zufällig kommt der Jedi-Meister Qui-Gon Jinn, gespielt von Liam Neeson, auf den Planeten und trifft auf Anakin und sieht in diesem Jungen, der sehr stark in der Macht ist, eine sogenannte Vergenz der Macht und glaubt, die Macht selbst hat dieses Kind sozusagen gezeugt, also so ein bisschen wie Jesus, und sagt, das ist der Auserwählte und den müssen wir unbedingt ausbilden. Und das ist so ein bisschen ganz grob die Rahmenhandlung. Und im Grunde geht es aber um den Planeten Naboo. Das ist ein sehr, sehr schöner, ein neuer Planet, den wir kennenlernen. Sehr, sehr grün, sehr viel Wald, sehr viel Wiese, sehr viel Wasser und alles wunderschön auf diesem Planeten. Und dieser Planet wird besetzt von der Handelsföderation, die wegen der Besteuerung irgendeiner Handelsroute sauer sind und wollen diesen Planeten erobern. Und die Königin des Planeten, Amidala, die gespielt wird von teilweise von Keira Knightley und dann aber hauptsächlich von Natalie Portman, die findet das nicht gut und flieht mit Hilfe der Jedi nach Coruscant. Das ist ja die Hauptstadt der Republik. Ein Stadtplanet, den man auch ganz kurz schon mal in der Special Edition von Episode 6 gesehen hat. Und dort wollen sie hin, um vor dem Senat dann mal hier zu sagen, hier ist, das passiert gerade mit unserem Planeten. Das ist natürlich alles for Star Warsiert. Das heißt, es ist mit sehr viel Action, mit sehr viel Weltraum, mit sehr viel Lockerheit, mit sehr vielen lustigen Kreaturen untermalt. Und dieser Film richtet sich mehr denn je sehr, sehr stark an Kinder. Und ich war zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz ein Kind, aber ich war auch noch nicht ganz erwachsen und ich war vor allem noch großer Star Wars Fan und habe das sehr, sehr genossen, etwas komplett Neues im Kino zu sehen. Heute genießt Star Wars Episode 1 einen eher ambivalenten Ruf. Ich weiß noch, dass ich damals 7-mal im Kino war, um diesen Film zu sehen. Und das macht man doch nicht mit Filmen, die man komplett scheiße findet. Natürlich gibt es da Sachen, die einen stören. Und im Nachhinein ärgert mich das sehr, dass man merkt, wie schlecht die Dialoge plötzlich wieder sind, weil George Lucas alleine das Drehbuch geschrieben hat und selbst Regie geführt hat. Das heißt, all seine Schwächen, die er vor über 20 Jahren schon hatte als Filmemacher, die sind da immer noch drin und kommen jetzt richtig stark zur Geltung. Es gibt nach wie vor Sequenzen und Szenen in diesem Film, die sind der absolute Wahnsinn. Das ist Peak Star Wars, wie man so schön sagt. Das ist einmal das Podrennen. Das finde ich persönlich absolut fantastisch. Es ist gut inszeniert, sieht fantastisch aus, ist spannend, aufregend, wuchtig nach wie vor. Und natürlich das große Duell zwischen Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi und Darth Maul. Das ist Schwertkunst auf ganz, ganz hohem Niveau. Wir hören rein in die Musik, denn die ist von John Williams und der muss hier etwas tun, was ich nicht für möglich gehalten hätte, dass er es schafft. Denn er komponiert neue Leitmotive, die aber trotzdem nach Star Wars klingen. Wir haben fast keine von den alten Melodien, außer das klassische Star Wars-Theme natürlich und auch das Force-Theme wird, glaube ich, auch schon angespielt. Aber ansonsten sind es ja alles neue Figuren, die eben dementsprechend auch neue Charakter-Leitmotive bekommen und die sind wirklich allesamt toll. Das Anakin-Theme ist eines der schönsten Stücke, die John Williams bis zu diesem Zeitpunkt komponiert hat und auch das Duel of the Fates, also das die Musik, die sozusagen dieses Schwertduell zwischen den drei Jedi und dem Sith oder zwei Jedi und einem Sith vertont, ist auch ganz, ganz groß. Richtig, richtig gute, fantastische Filmmusik, in die wir jetzt reinhören. Hier ist der Soundtrack zu Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung aus dem Jahr 1999, komponiert von John Williams.
Thank you.
Und das war's für heute und für Soundtrack für diese Woche. Wir haben in Star Wars Musik reingehört, einerseits in den fantastischen Soundtrack zum nicht weniger fantastischen dritten Star Wars Film, Die Rückkehr der Jedi-Ritter aus dem Jahr 1983, und in die mindestens genauso fantastische Musik zum etwas nicht so fantastischen Star Wars Episode 1 aus dem Jahre 1999, ebenfalls komponiert von John Williams. Und in der nächsten Ausgabe geht's dann entsprechend weiter mit den Episoden 2 und 3. Da wird's musikalisch besonders interessant, aber filmisch, qualitativ hat es dann alles eine andere Wendung genommen, die man vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte als klassischer Star Wars Fan. Aber trotzdem sind diese Filme für Star Wars heute extrem wichtig und prägend gewesen. Aber darüber rede ich dann sehr gerne und ausführlich auch wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der Jan.